Hier ist über Rechte reden ein Tag nach dem größten deutschen TV-Duell nehmen wir hier die Folge auf. Sie wird wahrscheinlich zwei Tage danach veröffentlicht. Johannes, wie geht's dir? Ganz kurze Abfrage, Stimmungsabfrage.
Ja, wie immer. Ich bin rundum zufrieden.
Ja, wir haben entschieden, wir sprechen jetzt einfach mal darüber, machen noch kurz ein paar News. Aber genau, das wird aber das große Thema sein. Freu dich schon mal drauf, aber ein paar Sachen chronologisch abzuarbeiten. In Münster tagt ja immer noch das Oberverwaltungsgericht Münster. Zufällig in Münster auch. Und genau, da wird ja gegen die AfD prozessiert. Na, die AfD hat geklagt, nicht? Genau, ist eine Klage der AfD gegen den Verfassungsschutz wegen ihrer Einstufung. Und jetzt kam dann die Nachricht diese Woche, wo alle ein bisschen geschmunzelt haben, nämlich die AfD hat ein, weiß gar nicht, Zeugen vorgeladen oder einen ihrer Mitglieder ausgesucht, der mal den Volksbegriff erklären soll. Und das war niemand anderes als Maximilian Krah.
Ja, der Spitzenkandidat der AfD für die Europawahl, der immer wieder durch ja sehr extrem rechte Aussagen und die Verbreitung von sehr rechtsextremen Gedanken gut aufgefallen ist. Wir haben häufiger drüber gesprochen. Ich glaube, ich komme durcheinander mit den vielen Folgen dieses Jahr. Vorletzte Woche irgendwann haben wir auch mal intensiver über ihn gesprochen. Dass ausgerechnet er jetzt die Positionen der Partei verteidigen soll, ist schon bemerkenswert. Aber nicht nur wegen seiner Rolle in der Öffentlichkeit in jüngerer Zeit. Auch Krah hat ja in seinem Buch schon vor einiger Zeit über dieses ganze Remigrationsthema viel geschrieben, sondern eben auch wegen ganz spezifischen Aussagen, die Krah so von sich gegeben hat.
Genau, und ja, man konnte verwundert sein, warum sie ausgerechnet ihn dann ihn das erklären lassen. Und ich würde mal sagen, es ist auch nur so halb gut gegangen. Weil Krah hat das so erklärt, dass es halt ein Unterschied zwischen, oder ihm wurde vorgeworfen, warum die AfD unterscheidet zwischen deutschem Staatsvolk und ethnischer Identität, ja. Er hat es dann so ein bisschen verteidigt, dass das ja eigentlich schon okay ist und dass das in anderen Ländern auch gemacht wird. Und das heißt aber nicht, dass dann die anderen, die sozusagen nicht zum deutschen Volk, sondern nur zum Staatsvolk gehören, benachteiligt werden. Er hat es auch so ein bisschen damit erklärt, dass er gar kein Gegner der doppelten Staatsbürgerschaft ist, dass seine Frau Slowakin sei, dass er mit einem Mitarbeiter von ihm ist ethnischer Chinese, wie er selbst sagt. Das Gericht hat es trotzdem problematisch gefunden, seine Volksdefinition.
Ja, das Gericht hat ihm das alles nicht so ganz abgenommen, was auch damit zusammenhing, dass Krah selber ja auf Twitter mal darüber geschrieben hat, dass Korruption mit der Kultur und damit eben auch mit der Ethnie verbunden sei. Um dann zu erklären, dass dieses Zitat von ihm vom Verfassungsschutz missinterpretiert worden ist, weil das war ja alles nicht so gemeint. Und das hat er dann eben damit erklärt, dass seine Frau Slowakin ist. Eine bemerkenswert einfache Erklärung für dieses bedauerliche Missverständnis, das aber sehr gut in diese Pseudowelt von der AfD passt, getreu dem Motto, ich kann ja nichts gegen Ausländer haben, ich kenne sogar einen.
Genau, und was auch allgemein interessant ist, so an dieser jetzigen Strategie der AfD vor Gericht ist ja, dass man jetzt wohl beim nächsten Mal gern AfD-Mitglieder mit Migrationshintergrund vor Gericht als Zeugen sozusagen auftreten lassen möchte, um zu beweisen, dass man nicht rassistisch ist. Und auch dieses, dass gesagt wird, ja, wir hier erklären, man soll doch ein Parteiprogramm lesen, da steht nichts davon, nicht zum irgendwie Remigration oder solchen Sachen. Ist ja irgendwie interessant, dass man sozusagen durch dieses, man erklärt dem Richter oder dem Gericht so, wir sind gar nicht rechts, dass das sozusagen jetzt die Strategie sein soll und darauf irgendwie zu verweisen, obwohl es ja genügend Dokumente, Argumente gibt, die genau das Gegenteil beweisen. Sind deutsche Gerichte so naiv?
Das halte ich tatsächlich für unwahrscheinlich. Der Ton, so wie ich das gelesen habe jetzt von den Richtern, es geht ja auch eher in die Richtung, dass sie nicht so ganz zufrieden sind mit diesen Pseudo-Erklärungen, die von der AfD da gegeben werden. Und ja, auch generell, ich glaube einfach diese Masche, da dann noch irgendwie, ich sag jetzt mal ganz plump, Ausländer vorne wegzuschicken, die erklären, dass die AfD nichts gegen Ausländer hat, das wird überhaupt gar nicht verfangen, so, weil das ist kein Argument. Das ist, die in der AfD können wunderbar Menschenmitglied sein, die nicht deutsche Staatsbürger sind, ohne dass es einen Widerspruch dazu gäbe, dass die AfD trotzdem ausländerfeindlich ist. Also das ist was die Partei vielleicht nicht versteht. Das gibt dem Ganzen auch keine besondere Glaubwürdigkeit, weil die Person keine deutsche Staatsbürgerschaft hat. Eher ist es ja so, dass es unterstreicht, wie die AfD darüber denkt. So, dass die AfD eben ein so merkwürdiges Bild von dieser ganzen Frage hat, dass sie meint, ja, wenn jemand, der nicht deutsch ist, das sagt, dann hat es irgendwie eine höhere Glaubwürdigkeit vor einem Gericht. Das beweist ja, also das lässt ja eher einen Rückschluss darauf zu, wie die AfD in Wirklichkeit denkt und dass sie eben eine ganz klare Trennung da vornimmt an diesen Stellen. Vielleicht verlässt man sich dann doch lieber auf das, da gebe ich der AfD dann ausnahmsweise recht, was im Wahlprogramm drin steht, beziehungsweise zumindest drin stand. Wir haben ja Wahlprogramme schon häufiger analysiert in der Vergangenheit und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass die AfD sich in der Öffentlichkeit eher ein bisschen vorsichtiger gegeben hat, ne? So eher so ein bisschen versucht, jetzt nicht mehr ganz so harte Sachen in die Programme reinzuschreiben, so ein bisschen den harmlosen, wir sind doch nur die richtigen Konservativen gibt. Und in diese Kerbe versuchen sie eben in diesem Verfahren ganz deutlich reinzuschlagen.
Genau, dann lass über ein anderes Thema, über das wir bereits gesprochen haben, ich glaube vor 2 Wochen da haben wir ein bisschen über die Berliner Junge Union mal gesprochen, über ihren Vorsitzenden Harald Burkhardt. Da hat jetzt die Taz diese Woche berichtet, dass Harald Burkhardt vor seiner CDU-Mitgliedschaft wohl mehrere Jahre Mitglied der AfD gewesen sein soll. Kurz zur Einordnung, Burkhardt, da, also gibt es einige Ärger in der CDU Berlin über seine Wahl. Er wird nämlich nicht vom Landesvorstand anerkannt, weil die Wahl hat digital stattgefunden und wurde boykottiert auch teilweise von anderen Kreisverbänden der Jungen Union. Aber er ist nun mal jetzt erstmal als gewählter Landesvorstand. Und genau, da kam jetzt raus, war wohl in der AfD, da gab es ja so Geschichten, wo er schon in der CDU war, dass er irgendwie Merkel mit Hitler verglichen hat und andere Dinge. Und jetzt ist er zurückgetreten. Fragezeichen, Johannes, was sagt er?
Ja, Harald Burkhardt oder wie die Bild-Zeitung ihn nennt, Hantel-Harry, der vielleicht fitteste Politiker Deutschlands, sagt, dass er nicht zurückgetreten ist, sondern nur seine Amtsgeschäfte an seine hochgeschätzte Stellvertreterin übertragen hat, so zitiere ich von RBB24, weil er sich gerade auf sein juristisches Staatsexamen vorbereite. Mit dem, ich zitiere, falschen Vorwurf einer angeblichen AfD-Mitgliedschaft bestehe kein kausaler Zusammenhang. Das heißt, er beschreitet, dass er in der AfD Mitglied gewesen ist. Der AfD-Kreisverband, der entsprechende, der bestätigt dagegen die Mitgliedschaft, kann sie aber nicht belegen. Das heißt, wie auch schon die etwas verworrene Geschichte um die Schlägerei, Fragezeichen, mit Kai Wegner, bei der man ja auch nicht so ganz genau weiß, was da jetzt überhaupt passiert ist, beziehungsweise man weiß eigentlich gar nicht so richtig, gibt es auch hier sehr unterschiedliche Darstellungen und Deutungen in der Öffentlichkeit. Scheint eine durchaus illustre Persönlichkeit zu sein, der gute alte Hantel-Harry, der übrigens tatsächlich einen sehr trainierten Körper hat, wie man auf der Seite der Bild-Zeitung bestaunen darf.
Ja. Was ich auch wieder spannend fand, war nämlich, dass zu dem Thema die Bild-Zeitung auch ihn oberkörperfrei betitelt hat. Also seriöser Journalismus, ja, würde ich mal sagen. Also
manchmal ist Boulevardpresse doch was Schönes.
So, dann noch zu einem Thema, was wir auch schon hatten in diesem Podcast, nämlich hat ja die AfD in Groß Schirmer eine Bürgermeisterwahl gewonnen, dachte sie. Da kam nämlich gerade, kurz vor Aufnahme der Sendung, kam nämlich die Nachricht rein, dass die Wahl für ungültig erklärt wurde. Rolf Weigand hat am 3. März, im ersten Wahlgang fast 60% der Stimmen geholt in der Kommune mit 5.500 EinwohnerInnen. Ja, jetzt wurde das viel vom Landkreis oder vom Landrat einkassiert, die Wahl, wegen mehreren Regelverstößen. Zum einen, ein heftiger Regelverstoß war, dass Weigand seinen eigenen Wahlvorschlag nicht unterschrieben hat, was ausdrücklich gefordert wird oder was auch im Gesetz ausdrücklich oder ja, was getan werden muss, vermeintbarer, aber formaler Fehler gewesen. Und dann gab es nämlich aber auch Ärger, dass der sozusagen schon, ich glaube, das Amt als zweiter Bürgermeister inne hatte, was ja meistens ja jemand aus dem Gemeinderat sozusagen inne hat. Und darüber hat er dann im Anzeigeblatt Werbung gemacht für sich, was hätte nicht sein dürfen. Wegen der Verletzung der Neutralität oder genau der Gleichheit der Kandidierenden. Deswegen wurde das jetzt einkassiert und muss nochmal gewählt werden.
Genau, die Neuwahlen müssen unverzüglich stattfinden. Das heißt, das muss jetzt auch relativ schnell gehen bei der ganzen Geschichte. Gegen diesen Wahlprüfungsbescheid gibt es aber auch noch die Möglichkeit, gerichtlich vorzugehen. Wir werden mal beobachten, wie es da weitergeht.
Ja, ob sie sich als Opfer inszenieren oder ob er halt jetzt im zweiten Versuch gewählt wird, mal schauen, ob es Konsequenzen hat. So, Johannes, warum die Leute eingeschaltet haben? TV-Duell, das große TV-Duell. Hast du es geschaut?
Nee, ich musste gestern Abend arbeiten. Ich hatte keine Zeit.
Ah, schade.
Ja, und heute, ich wollte es dann tatsächlich nachschauen und habe dann aber festgestellt, dass es keine ganze Aufnahme davon auf YouTube zu finden gab. Ich habe dann nur eine auf der Seite von Welt-TV gefunden und Welt-TV wollte, dass ich dafür bezahle und da dachte ich mir, ja, leck mich doch am Arsch. Zu dem Thema vielleicht gleich noch 2-3 Worte.
Ja, oder lass doch direkt mal 2-3 Worte zu dem sagen, wenn man schon mal so bei Sinn. Nämlich mal eine gewisse Kritik am Sender oder an der Plattform, die das angeboten hat. Welt-TV oder halt Welt. Da kann man schon so sagen, ich finde, wenn man sowas hat, was eine gewisse eine gewisse Polarisierung mit sich bringt und dass man vielleicht sowas einfach offen bereitstellt, wenn man sagt, wir laden Höcke nicht nur ein, damit wir damit Aufmerksamkeit generieren und Geld damit einnehmen. Weil, wie gesagt, man findet auf YouTube keinen den ganzen Beitrag nicht mehr, sondern kurze verschiedene Schnipsel. Das heißt auch, dass natürlich die Klickszahl höher ist, wenn man halt verschiedene kleinere Sachen anbietet. Und um es ganz anzugucken, dann nochmal anzuschauen, finde ich schon ein bisschen fragwürdig. Also damit halt Geld verdienen zu wollen.
Ja, also ich meine, das ganze Konzept ist ja schon fragwürdig. Im Prinzip geht die Welt hier nach dem Motto vor, für eine gute Quote laden wir halt auch Fahrshows ein. So ist uns eigentlich scheißegal, wer da kommt, solange wir prognostizieren können, dass das viele Leute angucken und wir dementsprechend Abos verkaufen können und Werbung schalten können, ist uns das völlig egal. Spielt für uns überhaupt keine Rolle. Wir ziehen das einfach durch. Potenzielle Schäden, die das anrichten kann, sind uns scheißegal. Das würde die Welt so natürlich nicht bestätigen. Dazu vielleicht unten noch 2-3 Worte mehr. Also das ich habe mir nämlich auch noch angeguckt, wie die Welt das Ganze verteidigt hat, aber dazu sage ich gleich noch was. Ich finde, man muss Höcke einfach nicht einladen, nur um eine gute Quote zu bekommen. Und selbstverständlich ist es so, dass man eine gute Quote bekommt, wenn man Höcke einlädt, weil es eben ein gewisser Tabubruch ist und ein Tabubruch zieht beim ersten Mal das Publikum immer an. Das ist ja eine absolute Zwangsläufigkeit. Da ist auch überhaupt gar nicht irgendwie groß überraschend, dass das dann viele Leute interessiert, dass viele Leute sich das angucken. Das ist aber keine Legitimation für dieses Format. Nur weil viele Leute sich anschauen aus, naja, sind wir mal ehrlich, reiner Sensationslust, heißt das noch nicht, dass es irgendwie ein wichtiger Beitrag zur öffentlichen Meinungsbildung ist. Was aber auch direkt zu der nächsten Frage führt, warum schauen wir uns das alle an? Viele von euch haben es bestimmt auch gesehen. Ich hätte es, ich sag's ganz offen, auch geguckt, wenn ich es jetzt hätte abrufen können. Ich habe ja gerade schon erzählt, dass ich nicht in der Lage dazu war, es noch zu finden. Julian, du hast es ja auch angeschaut. Warum guckt man sich das an? Wäre es nicht besser gewesen zu sagen, nö, um diese Quote zu, um die gute Quote zu vermeiden, guckt man das nicht an. Da kommen wir dann wieder in so komische Konsumkritik Wertungen rein, über die ich jetzt nicht zu viel sagen will. Ich glaube nur, dass sowas dann sowieso nicht so viel bringt. Natürlich schaut man sich das dann wenn man sich mit diesem Thema viel befasst, an, weil man eben auch wissen will, wie läuft das, wie geht das Ganze aus, wie stellen die sich jeweils an, wie verkauft sich Höcke. Das sind ja auch einfach spannende, natürlich ist das interessant zu sehen, wie das läuft. Das ändert aber nichts daran, dass es ja einfach ein ganz, ganz großes Geschmäckle hat. Und da möchte ich dann noch eine Sache sagen, weil ich das jetzt ganz oft, ich habe das in vielen Posts und auch in einigen Artikeln gelesen, dass die so eingeleitet wurden mit, ja, ich habe mir das ja angeschaut, damit ihr euch es nicht anschauen müsst. So, ja, ja, hier ist Gelaber, aber sind wir mal ganz ehrlich, wir waren halt alle ein bisschen sensationsgeil und wollten es schon auch selber sehen. So, da die Ehrlichkeit kann man ja auch einfach haben, wenn man drüber berichtet jetzt im Nachhinein. Deswegen an dieser Stelle, auch wir waren da jetzt nicht drauf bedacht, das anzugucken, damit wir den hehren Dienst an der Öffentlichkeit erbringen können, später drüber zu reden, damit sonst keiner sich diese Grausamkeit angucken muss. Natürlich schaut man sich sowas auch an, weil man Bock drauf hat, es zu sehen. Kann ich zumindest für mich sprechen. Ich habe mir so ein paar Schnipsel jetzt im Nachhinein angeguckt. Es gibt irgendwie so 2-3 Stellen, 10, 15, 20 Minuten, die dann doch noch online gestellt sind. Die konnte ich dann schon sehen. Das heißt, ich habe natürlich auch zur Quote beigetragen und ein bisschen Werbung davon angeschaut. Ja. Dann möchte ich noch ein paar Worte darüber verlieren, grundsätzlich über dieses Format. Man lädt dann ein, die CDU und Höcke, also die Kandidaten von den beiden kommen. Klar, Bodo Ramelow hat man gefragt, der hat abgesagt, aber sind wir mal ganz ehrlich, wenn man ein journalistisches Format wäre, das irgendwie Wert darauf legt, seriös zu sein, dann hätte das ganze Ding schon auch damit stehen und fallen müssen, dass der aktuelle Ministerpräsident daran nicht teilnimmt, dass der einfach sagt, nee, mache ich nicht. Und das gilt dann eben auch für die CDU. Auch bei der wäre es daran gewesen zu sagen, nee, sorry, machen wir nicht, weil das ist einfach kein sinnvolles Format, wenn auch der amtierende Ministerpräsident nicht dran teilnimmt. Selbstverständlich ist es für die CDU natürlich eine sehr praktische Sache gewesen. Auf die Art und Weise hat man sich nämlich als die einzige Alternative zur Alternative präsentieren können und das ja auch mit voller Absicht getan. Das ist ja der Grund gewesen, warum der Volk das letzten Endes gemacht hat, weil es in diesem Format, so hoffte er, sehr einfach wird, Höcke irgendwie zu stellen, inhaltlich mit ihm klarzukommen und dann ja den Leuten dieses Bild zu suggerieren, naja, CDU oder AfD, das ist, was ihr wählen könnt in Thüringen. Also auch das finde ich fragwürdig. Und dann zum letzten Punkt, darüber habe ich, glaube ich, schon mal gesprochen im Podcast. Der Zeitpunkt ist auch absolut fragwürdig. In Thüringen wird am 1. September gewählt. Es ist noch lange hin. Warum muss man dieses TV-Duell denn bitte im April machen, noch bevor die Europawahl zum Beispiel stattfindet und noch vor der Europawahl Höcke und damit dem wirklich rechtsextremen Teil der AfD eine so große öffentliche Plattform bieten? Das ist... Ja, also, ich weiß gar nicht, was man dazu sagen soll. Was ist das denn für ein Zeitpunkt? Wie rechtfertigt es sich, im April dieses Duell jetzt durchzuführen? Ich verstehe das überhaupt gar nicht. Wenn man sowas macht, dann macht das ja irgendwie Sinn im, keine Ahnung, Juli, vielleicht Juni noch, aber doch nicht im, also das ist ja viel zu früh eigentlich für das, worüber da wirklich gesprochen wird, in meinen Augen. Genau, die Welt sieht das natürlich alles ein bisschen anders. Robin Alexander hat sich dazu geäußert. Der meint, dass das Format ja ganz toll gewesen wäre, um zu zeigen, wie Höcke dann in der Öffentlichkeit argumentiert, wenn er glaubt, dass damit irgendeine Person, die vorher überzeugt war, AfD zu wählen, davon jetzt abgehalten wird, dann lebt er in einer Realität, in der ich auch gerne leben würde, aber ich glaube nicht, dass das unsere Realität ist. Ich halte das für sehr weit hergeholt, dass man mit diesem TV-Duell Leute von der AfD in irgendeiner Form wegbringen wollte und damit wurde das ja immer so ein bisschen gerechtfertigt. So, ja, jetzt kann man ja mal Höcke inhaltlich stellen und mal zeigen, wie die wirklich denken. Bei der AfD. Mir ist es auch aufgefallen in der Nachberichterstattungssendung bei Welt TV, die konnte man wiederum ganz sehen, kostenlos, das habe ich mir dann angeschaut, war so die Wahrnehmung, dass Höcke sich ja entdiabolisieren wollte in der Sendung, also sehr harmlos aufgetreten ist, so sich versucht hat, der bürgerlichen Mitte anzubiedern, so unter anderem Miriam Lau von der Zeit. Und damit wäre er gescheitert. Und das fand ich auch, also das würde ich auch einfach mit einem Fragezeichen versehen, weil ich mir auch vorstellen kann, dass es genug Leute gab, die dann gesagt haben, ja, der meint es ja alles nicht so, weil Höcke das halt immer wieder betont hat. Das geht jetzt natürlich auch schon so ein bisschen in die inhaltliche Bewertung, in die wir dann mal mit Julian einsteigen, der ja mehr davon gesehen hat als ich.
Ja, danke für deinen ersten Eindruck. Ich fand es auch jetzt interessant zu lesen, was so die Medien auch drüber geschrieben haben. Bei der Zeit kam ein Artikel von Martin Machowetz, da kam Vogt ganz gut weg, dass der Höcke da sehr gut Paroli geboten hat und sehr gut drauf war. Und beim Spiegel eher so ein bisschen das Gegenteilige. Da gab es eine Fernsehkritik, also ging es eher um die Sendung an sich, fand ich eigentlich ganz gut. Da spricht er davon, ja, das Problem war einfach, dass man gar nicht wusste, wer eigentlich wer ist, irgendwann inhaltlich. Also, dass Vogt teilweise Höcke rechts überholen wollte die ganze Zeit. Und das ist für mich auch so die grundsätzliche Kritik am allen, weil ich muss sagen, ich habe es nämlich nicht ganz angeguckt. Ich habe einmal einfach kurz mal reingeschaltet, dann fand ich schon, ehrlich gesagt, ein bisschen unerträglich. Erstens, ich finde das, also das, was wusste ich auch gar nicht, das habe ich jetzt auch erst gelesen. Der Grund für das Duell war ja sozusagen, dass Höcke hat ja auf der EU-Parteitag hat ja gesagt, die EU muss sterben, damit Europa, damit Deutschland leben kann. Dann hat Vogt halt gemeint, er will Europa zerstören. Und das hat Höcke hat ihm halt da widersprochen, also irgendwie auf Twitter haben sie das ausgetragen. Und hat gemeint, sie können aber darüber diskutieren bei so einer Talkshow oder bei einem TV-Duell. Und da hat Vogt halt zugesagt, ja, dass sie das machen. Deswegen war der Einstieg Europa, wo ich schon gedacht habe, warum macht man nicht als Einstieg, wo ich sag mal, da gucken die meisten Leute eher noch hin. Warum spricht man nicht direkt dann über den 11. April, Befreiung von KZ Buchenwald, das kam dann später erst. Warum spricht man erst über EU und Wirtschaft? Also die haben erstmal über Wirtschaft geredet. Und
Ich glaube, dafür gibt's einen objektiven und recht einfachen Grund. Es war der Plan der CDU, Höcke genau bei diesem Thema Wirtschaft zu stellen. So, das ist ja im Moment so ein bisschen die Strategie bei der CDU, zu sagen, wir wollen die AfD genau bei diesem Thema stellen und zeigen, dass sie da nichts drauf haben und die politische Debatte für uns entscheiden. Und sie glauben halt, dass sie darüber dann Leute von der AfD abziehen, was ich auch wieder für illusorisch halte. Also ich glaube da nicht wirklich dran, zumindest nicht, solange die CDU halt nicht aufhört, eine absolute Weltuntergangsstimmung im Land zu verbreiten hinsichtlich der Ampelpolitik, was die Wirtschaft angeht, sondern da einfach mal die Kritik rationalisiert. Erst dann wird es auch irgendwie gelingen können, die AfD dort inhaltlich stellen zu können, weil so wie die CDU im Moment diesen Diskurs emotionalisiert, wird man da eine noch emotionalere Stimme, also die AfD, nicht ausbremsen können. Aber ich denke, dass deswegen damit eingestiegen worden ist, weil, also keine Ahnung, ich sag mal, ja, dass die Welt der CDU jetzt nahe steht, ich glaube, das ist ein offenes Geheimnis, da braucht man ja auch nicht groß rumdiskutieren, dass die da heiß drauf sind, dass mit so einem Format die AfD geschwächt wird zugunsten der CDU, das ist, glaube ich, auch ziemlich eindeutig, oder?
Ja, voll. Ja, aber ich finde das interessant, dass die Welt sozusagen die Strategie dann der CDU aufgenommen hat für den Plan. Also ich hätte gesagt, ja, als Rechtfertigung für die Sendung hättest du einfach erstmal eine halbe Stunde über Faschismus und Rechtsextremismus sprechen können, ja. Und das hat mich erst aufgestellt. Warum quatschen die jetzt über Wirtschaft? Warum lädt man Höcke ein, um über Wirtschaft zu quatschen? Und vor allem durfte er denn auch Sachen wild behaupten, also das, was ich teilweise gesehen habe. Also irgendwo wurde auch die Moderation gelobt, die kann man überhaupt auf gar keinen Fall loben, weil der Faktencheck kam dann irgendwie einen Tag später, was auch immer, ich habe das auch gar nicht gelesen, keine Ahnung. Dann wurde halt gemeint, ja, er will Energiesteuer runter, 50 Milliarden weniger. Und dann darf Höcke einfach sagen, ja, wir sparen Entwicklungshilfe, das sind 60 Milliarden. Da haben wir sogar noch 10 Milliarden übrig. Ja, darf der einfach so sagen, was nicht stimmt. Und Vogt, was da allgemein das Problem war, und um das gleich in den größeren Kontext zu setzen, der hat dann da angefangen, ja, da müssen wir Bürgergeld einsparen. Also er hat eigentlich Höcke hat immer oft in vielen Punkten dann recht gegeben, aber gemeint hat, er wird das besser umsetzen. Das war ja bei Migration auch so. Da ging es ja darum, AfD hat einen Landrat, ach, der macht das nicht mit Arbeitspflicht und Bezahlkarte. Das macht nämlich unser neuer CDU-Landrat. Der macht das. Wir sind nämlich viel krasser als ihr. Also wir sind viel reaktionärer, restriktiver als ihr, weil wenn die AfD macht, die sind gar nicht so assozial zu AsylbewerberInnen wie wir. Und da konnte man sich halt schon fragen, wen will er da inhaltlich stellen? Also dieses, ja, dann hatte, also ich fand ehrlich gesagt bei Vogt auch so, mir kam der so verkrampft drüber. Irgendwie wurde er geschrieben, der war so locker und so ruhig. Ich fand überhaupt, also ich fand es irgendwie so, er hat krasse rhetorische Schwächen gezeigt. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber dann gab es diese Sache, wo Höcke irgendwie übers EU-Lieferkettengesetz schreiben wollte, was sagen wollte, und hat das Wort Matt benutzt, ja, ein Metzger macht Matt, der irgendwie ein Mettbrötchen macht oder so. Und dann brüllt Vogt, das heißt Gehacktes in Thüringen. So, und das wurde dann irgendwie aufgegriffen, das habe ich irgendwie bei der Tagesschau gelesen, oh, wie krass und ja, wie schlagfertig Vogt war. Aber ich fand es nicht schlagfertig, sondern es war so klugscheißerisch. Und dann haben die 5 Minuten sich angebrüllt, wer hier eigentlich recht hat. So. Und Höcke hat halt dann irgendwie gemeint, ja, ich habe halt Matt gesagt, damit das halt jeder versteht oder was auch immer, gehackt oder so. Wobei, da hat man schon auch die Schwäche bei Höcke gemerkt, weil der hält sich halt überhaupt nicht an der Realität. Weil er gemeint hat, natürlich hat er Gehacktes gesagt, was er aber nicht gesagt hat. Aber ich fand das so kleinlich, so unnötig, und dass Vogt immer gesagt hat, er ist Thüringer und Höcke ist gar kein Thüringer, was ich so albern finde, weil, sorry, wo sind wir denn hin, dass eine Person, die auch 20 Jahre irgendwie in Thüringen wohnt, wie Höcke, oder ab wie lang, also muss man in Thüringen sein, um ein echter Thüringer sein, zu sein, das ist irgendwie so, gerade eine Partei, die ganz stark in Ostdeutschland auf so Westpolitiker gesetzt hat, finde ich das eine wirklich alberne Debatte. Ne? Also die CDU hatte ihre alten Ministerpräsidenten aus Westdeutschland dann später alle nach Ostdeutschland nochmal gebracht.
Ja, gerade zu dem ganzen Teil mit der Migrationsdebatte, die die beiden geführt haben. Also ich möchte zustimmen, das ist nämlich der Teil, den ich dann angucken konnte ganz. Ich fand da schon das Framing von Welt-TV eigentlich einen absoluten Skandal. Die Moderatorin hat das Thema eingeleitet mit, ja, das große Thema, das im Moment alle beschäftigt. Ich kenne niemanden, den das nicht sehr bewegt. Das ist das wichtigste Thema, Migration. Was für ein Unsinn. Das Thema ist immer dann gerade wichtig, wenn die CDU dafür sorgt, dass es wichtig ist. So, wenn die CDU das Thema gerade einmal groß in den Raum stellt, dann sind alle Leute so, ja, Migration, voll wichtig. Und dann, und so eine Phase haben wir jetzt im Moment eigentlich gerade wieder, geht es wieder so ein bisschen unter in der öffentlichen Wahrnehmung. So relevant ist das gerade gar nicht für die Öffentlichkeit. Das kommt immer mal wieder in so Wellen, die aber ausgelöst werden von bestimmten Politikern, kann man ja in dem Fall wirklich sagen, die da heißen in aller Regel Friedrich Merz. Deswegen schon allein dieses Framing, eine Katastrophe. Dann, genau wie du gesagt hast, habe ich das auch wahrgenommen, Volk steigt da vor das Brett drauf ein und versucht die AfD schlicht und ergreifend bei dem Thema rechts zu überholen. Irgendwas von wegen hier null illegale Migration darf es in Deutschland geben. Davon hatten wir es ja auch schon ein paar Mal. Das ist eine unsinnige Aussage, die nachher auch nur der AfD helfen wird. Weil je mehr ich sage, dass ich die Migration komplett auf Null setzen kann und will und dann an der Realität scheitere, weil man das sowieso nicht schaffen wird, es ist unmöglich, das hinzubekommen. Man kann Migrationsströme in dem Ausmaß nicht steuern, wie das irgendwelchen Leuten davor schwebt, wird das die AfD langfristig ja eben stärken, weil man der AfD dann damit recht gibt. Ja, die CDU will das, aber die CDU kann das nicht. So. Und da diesen Kurs zu fahren, wir wollen die AfD stellen, weil die AfD es nicht auf die Reihe bekommt, die Migration so toll zu steuern, wie wir das können als CDU. Das ist A, gewagt, und B, bezweifle ich wirklich, dass man damit einen einzigen AfD-Wähler zurückgewinnt mit diesem Versuch. Aber genau das hat Volk da an der Stelle versucht. Das halte ich strategisch für nicht besonders geschickt. Aber gut, ich bin ja auch nicht CDU-Vorsitzender in Thüringen, also was weiß ich schon. Auffällig fand ich dann in diesem Komplex auch die Diskussion um Remigration. Da hat Volk ja die AfD-Position einfach deutlich angegriffen. Da hat tatsächlich auch mal eine inhaltliche Abgrenzung zur AfD gefunden, die mich halbwegs überzeugt hat, wo er eben gesagt hat, der Unterschied zwischen Konservativen und, also der CDU und der AfD, und also konservativ und völkisch, ist, dass die AfD Menschen anhand ihrer Ethnie versucht zu bewerten, und dass die CDU das eben nicht probiert, dass er dann im Prinzip die Leute nachher nach ihrer Staatsbürgerschaft bewerten will und da die Unterscheidungsdifferenz aufmacht, die dann irgendwie rational auch wieder nicht zu erklären ist, ist vielleicht ein anderes Thema, aber naja, gut. Trotzdem fand ich es halbwegs überzeugend, dass er da eben so einen Schnitt gemacht hat. Julian will was sagen, ja?
Ja, ich fand das spannend, weil er hat dann ja auch sowas gesagt, dass es unterscheidet ihn, sein christliches Weltbild unterscheidet ihn dadurch zu Höcke, weil er einfach jedem Mensch positiv begegnet, keine Vorurteile hat, so ein bisschen richtig, dass er findet, dass jeder Mensch etwas leisten kann. Das fand ich irgendwie auch irgendwie sowas ganz komischen Leistungsding. Fand ich so interessant, wie er das so gesagt hat, weil wie du, dachte ich mir schon, als ich das gehört habe, ja, also Das denkst du ja, von dir.
Außerdem
aber ja, alles
außerdem,
war, es war schon
außerdem
so.
Muss man dann auch, außerdem muss man dann auch mal ganz ehrlich sagen, auch Höcke äußert sich, was solche Sachen angeht, der äußert sich zwar immer so, dass man sehr brutal die Leute abschieben soll, aber der erklärt ja auch, dass die Leute, die gekommen sind, und ich zitiere Höcke, unter falschen Versprechungen der Politik hierher gelockt wurden, dass die ja auch ein bisschen Opfer vom System sind. Also es ist nicht so, dass Höcke da sich so völlig unmenschlich in Anführungszeichen zeigt. Er legitimiert nur schon mal vorneweg einen unmenschlichen Umgang mit diesen Leuten, weil er sagt, es ginge halt nicht anders. Also natürlich ist das auch eine ganz furchtbare Aussage, die er damit insgesamt tätigt, aber es stimmt auch einfach nicht, dass Höcke irgendwie von vornherein sagt, ach, Ausländer haben keine Rechte und die können wir per se einfach schlecht behandeln. Das so äußert sich Höcke nicht in der Öffentlichkeit. So blöd ist der Mann ja auch nicht. Der ist da schon ein bisschen geschickter rhetorisch. Und ja, ich finde es dann schon auch auffällig, wie sehr die... ja, wahrscheinlich nicht nur die CDU, sondern auch andere Parteien da so ein bisschen so diese Schiene fahren. Ja, Höcke ist ja bekanntermaßen der Nazi und deswegen kann man dem einfach mal alles Mögliche unterstellen, weil das ist dann auch, ja, nicht so eine gute Auseinandersetzung mit seiner Position. Aber immerhin, sieht Volk da mal einen inhaltlich wirklich großen Punkt.
Ja, aber wo du es gerade gemeint hast mit Höckes Rhetorik, was ich aber auch interessant fand, was mich jetzt auch nicht komplett überrascht hat, für das, dass ich ja auch relativ viel Höcke-Reden schon gehört habe. So krass ist er nicht, wie immer getan wird, rhetorisch. Also was bei Höcke ein Riesenproblem ist, dass er denkt, er könnte sich aus allem rauslabern, aber sich unfassbar wunderschön verheddern kann. Ich finde, da wurde teilweise ein bisschen zu wenig Platz genommen, um ihn mal so richtig dann festzunageln, aber bei Remigration hat er ja plötzlich damit angefangen. Erst hieß es so, ja, Remigrare, Latein, zurückkehren. Das machen doch viele Menschen, dass sie zurückkehren. Dann wurde aber auch schon richtig angemerkt von der Weltjournalistin, ja, aber das machen die Menschen freiwillig. Also, genau. Und dann wollte er aber meinen, ja, mit Remigration meint er eigentlich, 1,5 Millionen Deutsche haben in den letzten 10 Jahren Deutschland verlassen, weil sie es hier so schlimm fanden. Und diese 1,5 Millionen sollen wieder zurückkommen. Das ist sein Ziel. Das ist für ihn Remigration. Und ich finde, das ist nicht rhetorisch gut, weil er eigentlich erst davon was anderem redet und dann denkt, er kommt hier raus und erklärt hier alles um. Und es wirkt auch sehr, ja, schwachsinnig. Auch das mit der SA-Parole, alles für Deutschland, was wir auch schon in der letzten Folge mehrmals besprochen hatten, wo er gemeint hat, ja, wusste er nicht. Er wusste es nicht so. Was aber interessant ist, er wusste es nicht, dass es verboten ist, aber auf der anderen Seite hat er dann ganz genau erklären können, wer das schon alles benutzt hat, diese Parole. Also das war irgendwie so ein bisschen,
Ja, also an der Stelle versucht Höcke dann natürlich diesen Begriff wieder so ein bisschen zu umschiffen. Ich glaube, das ist eben einmal der Linie der Partei geschuldet, da gerade vorsichtig zu sein wegen dem Gerichtsverfahren, das es gibt. Haben wir ja auch schon vorhin drüber gesprochen kurz. Zum Zweiten aber sicherlich eben auch, weil Höcke durchaus versucht hat, sich so als der friedliche, harmlose Bürgerliche zu stilisieren. Und dazu passt es dann halt nicht so einen, ich sag mal in Anführungszeichen, knallharten Remigrationskurs zu fahren und in der Öffentlichkeit zu vertreten. Volk hat Höcke dann angegriffen, weil er auf diese Szene im Bürgerdialog in Gera angespielt hat, 12.12.2023, wo Höcke gesagt hat, dass man auf dem Weg hin zurück zur Ordnung auch 20-30% der Bevölkerungsanteile verlieren wird, aber dass das ja nicht so schlimm ist. Und da hat Höcke dann erklärt, nein, das war ja aber nicht so gemeint, dass wir da irgendwie Leute abschieben wollen. Das muss man in dem Kontext sehen, dass es dann nur darum ging, dass wir wegen einer alternden Gesellschaft in Zukunft weniger Leute im Land haben werden und er sich deswegen ja auch keine großen Sorgen macht, weil wir auch mit 20-30% weniger Leuten auskommen würden in Deutschland. Da muss man sagen, hat Höcke sich nicht so ganz an die Realität gehalten. Ich habe mir extra nochmal die Szenen im Bürgerdialog in Gera angeschaut, die sind ja auf YouTube zu finden. Und es stimmt zwar, dass Höcke in dem Kontext auch über alternde Gesellschaft spricht, es geht aber vor allem eben um die Frage, ob man wegen einer alternden Gesellschaft Migration braucht. Und da sagt Höcke eben ganz klar, nein, braucht man nicht, verweist dabei auf Japan und sagt dann eben, wir können auch mit 20-30% weniger und können uns dann diese ganze Migrationsgeschichte in Deutschland sparen. Erzählt davor ja aber auch schon ganz viel davon, dass doppelte Staatsbürgerschaft zum Beispiel deswegen ja gar nicht so schlecht ist, weil man dann auch leichter wieder Leute loswerden kann, die man nicht da haben möchte, will also Remigration haben und verteidigt dieses Konzept dann vor dem Hintergrund, dass das auch okay ist, wenn dann weniger Leute im Land sind. Also Remigration ist für ihn immer noch okay, wenn der Preis in Anführungszeichen ist, dass dann deutlich weniger Leute in Deutschland leben, weil das können wir uns erlauben. So, das ist eigentlich der wahre Gesamtkontext, den hat er auch versucht, in diesem TV-Duell, ja, zu verwischen. So. Ja, und dann, das war vielleicht dann noch die einzige Stelle, wo die Moderation, so wie ich das gesehen habe, Höcke mal gestellt hat. Da ging es um sein Buch, das habt ihr aber bestimmt auch schon irgendwo gelesen, wo er dann eben mit den Aussagen konfrontiert wurde, die er getroffen hat, dass die, was ist sie jetzt? Bundestagsvizepräsidentin, glaube ich?
Ja.
Ja, die Bundestagsvizepräsidentin von der SPD, Frau Özgüz, dass die in Deutschland nichts verloren habe. Und da hat der Moderator tatsächlich mal sehr knallhart Höcke so lange gesagt, beantworten Sie die Frage, ob Sie das heute immer noch so sehen, dass sie in Deutschland nichts verloren hat, bis Höcke mehr oder weniger eingebrochen ist. So, also das war tatsächlich dann mal ganz gut gemacht, weil er ihn auch einfach nicht hat ausreden lassen und einfach die Ausreden nicht angenommen hat, sondern immer, wenn Höcke angefangen hat, wieder was anderes zu erzählen, gesagt hat, nein, Herr Höcke, ich habe eine klare Frage gestellt, ich möchte darauf eine Antwort und vorher brauchen wir nicht weiterreden. Das fand ich tatsächlich mal ganz gut gemacht von der Moderation. Kann man ja an der Stelle auch mal lobend erwähnen. Ein kleiner Punkt noch zum Thema Remigration, der mir aufgefallen ist, als ich die Nachbesprechung von dem TV-Duell bei Welt TV mir angeschaut habe. Und zwar war ja unter anderem eingeladen Beatrice Achterberg von der NZZ. Und die hat sich in der Nachbesprechung dafür ausgesprochen, dass man den Begriff Remigration doch bitte nicht den Rechten überlassen soll, weil das ja ein Begriff ist, den man ganz toll auch so verwenden kann. Und das ist mal wieder ein Beleg dafür, dass bei der NZZ echt Leute rumhüpfen, die den Ernst der Lage absolut nicht begriffen haben. So, dieser Remigrationsbegriff ist was von der extrem Rechten verwendet wird und eine ziemlich entscheidende Rolle spielt, um diese Positionen von Massendeportationen mehrheitsfähig zu machen. Und die NZZ spielt dieses Spiel im Zweifel damit mit, auch wenn sie das selber nicht so sieht und vielleicht auch selber nicht so wahrnimmt, aber faktisch führt es dorthin.
Ja, dein positiver Blick auf andere Menschen wirft dir Naivität vor. Ich bin da ein bisschen pessimistischer, was...
Meinst du, die NZZ macht das mit böser Absicht?
Ja, also vielleicht komme ich jetzt auch mal zu meinem persönlichen Fazit zu dem Ganzen. Da ich habe jetzt irgendwelche wichtigen Punkte, die ich noch sagen wollte. Ich fand es ein bisschen lustig, dass Vogt eigentlich hinter jeder seiner Redebeiträge gesagt hat, und deshalb möchte ich Ministerpräsident von meinem Thüringen werden oder sowas. Also immer dieses, ich werde Ministerpräsident für Thüringen. Und dieses Politikersprech war immer so lustig, weil am Anfang hat er komplett den Faden verloren und hat davon geredet, nur noch geredet wie, und deshalb werde ich Ministerpräsident für Thüringen. Und irgendwie finde ich es so ein bisschen lustig. Also es ist auch schwierig, so eine Diskussion zu führen, ohne den Faden zu verlieren, aber dass man dann einfach irgendwie komplett random anfängt, Sachen zu reden, die überhaupt nicht mit der Frage zu tun, finde ich auch ein bisschen lustig. Nee, was mein Fazit ist aus dem Ganzen, oder für mich hat jetzt was, ein Gedankenprozess wurde jetzt abgeschlossen, den wir hier auch schon öfters besprochen haben, nämlich gibt es eigentlich eine noch diese Gruppe oder die sich gegen die AfD stellt, weil ich hatte den Eindruck, dass wenn wir über sozusagen diese Anti-AfD-Bewegung sprechen, die es seit der Gründung der AfD gibt und jetzt auch immer größer wurde, desto radikaler die AfD aufgetreten ist oder wurde, dass man fast schon so ein bisschen da sagen konnte, okay, da gibt es einen Konsens darin, dass man gegen die AfD ist und dass das sozusagen eine Front, ich mag keinen militaristischen Jargon, es fällt mir nichts Besseres ein, aber das ist sozusagen, dass es diesen Konsens gibt, dass man dann zusammen sagt, wir sind gegen die AfD, die sozusagen die Brandmauer. Und jetzt hatte ich den Eindruck, oder was man auch schon, wir über Friedrich Merz auch schon besprochen haben, eigentlich gibt's das nicht mehr. Es gibt mindestens zwei Gruppen mittlerweile, weil die CDU, aber auch so Zeitungen wie die NZZ, die FDP zum Teil, sich von diesem Konsens gelöst hat. Die hatten nämlich ein Problem damit, dass diese Anti-AfD-Gruppe sozusagen sich auch inhaltlich von der AfD distanziert oder auch so eine gewisse, also es gab ja nie eine gewisse Mehrheit daran, aber wenn man zum Beispiel die Demos anguckt, da geht es ja auch darum, nicht zu sagen, oft wird ja auch gesagt, wir sind nicht nur gegen Remigration, was die AfD fordert, sondern wir sind eigentlich auch gegen Abschiebung, ja, also wir möchten auch ein humanitäres Asylsystem, wir möchten mehr Rechte für marginalisierte Gruppen, was auch immer, ne, also es geht auch um mehr, also um eine inhaltliche Distanzierung von der AfD, wo vor allem sozusagen die Grünen so ein bisschen der Kopf, der, oder sagen wir mal diese, was in der Debatte drin ging, so ein bisschen die hegemoniale Vorherstellung hatte, im Gegensatz zur CDU. Und jetzt hat die CDU so eine Position gefunden, wo sie auch sagt, wir sind gegen die AfD, aber inhaltlich gar nicht mehr so diese Abgrenzung gibt. Also man geht dann noch so in Talkshows. Eigentlich wird das so ein bisschen inszeniert, dass sie eigentlich der Einzige, also dass es eigentlich nur sie und die AfD gibt. Ja, aber es geht eigentlich mittlerweile eher darum, dass man inhaltlich eigentlich das Gleiche möchte, wenn man sozusagen in der Debatte guckt, wenn es um Migration geht. Aber sie es viel besser machen. Also es geht eher um diese Wut, dass man nicht akzeptiert, dass man Stimmen verliert. Und durch dieses alte Bündnis hat die CDU kaum profitiert. Also niemand hat, wenn die CDU sozusagen sagt, wir sind auch gegen die AfD, wir sind für ein liberales, multikulturelles Deutschland, davon hat die CDU seit Merkel weg ist gar nicht mehr profitiert. Und Merz hat ja mal gesagt, er wird die AfD halbieren. Und das macht er nicht mehr. Sondern er hat festgestellt, das haben wir schon im Podcast gesagt, lieber gewinnt die AfD 10% mehr, hat er natürlich nicht gesagt. So, hat er nie gesagt, aber man hat den Eindruck, lieber gewinnt, setzen wir die Themen so, schüren wir so eine Angst in Deutschland vor der Ampelregierung. Lieber gewinnt die AfD 10% mehr, aber wir gewinnen auch 5%. Und durch diese Machtarithmetik kann niemand gegen uns regieren. Und das ist sozusagen, finde ich, dieser große Bruch, der jetzt sozusagen in diesem TV-Duell nochmal deutlich wurde. Man inszeniert sich als einzige Opposition dagegen, aber man geht gar nicht mehr, dieses inhaltlich Höcke stellen ist so albern, weil man ihn gar nicht inhaltlich stellt, sondern einfach sagt in Teil manchen Punkten, wir würden es genauso machen oder wir sind die CDU. Wer kann besser regieren als wir? Niemand. Wir haben dieses Land immer regiert. Deswegen wählt uns, weil wir eigentlich das gleiche wollen wie die AfD, das ist aber ein Chaotenhaufen. Und sie sind auch noch rechtsextrem und faschistisch. Aber eigentlich, das ist natürlich schlimm, weil wegen Erinnerungskultur, das geht natürlich auch nicht. Und das habe ich so einen Eindruck, es geht eigentlich nur noch so, und das ist auch da mein Vorwurf an so Leute wie bei der NZZ, dass sie eigentlich inhaltlich oder immer ein Problem hatten, dass halt Begriffe, die die AfD benutzt hat, sozusagen nicht mehr benutzt wurden von anderen Parteien und dadurch jetzt die Möglichkeiten steht, sie wieder zu thematisieren.
Ja, ich verstehe und teile viele Punkte deiner Analyse. Ich würde dir aber an einem relativ entscheidenden Punkt dann, ich weiß gar nicht, ob ich dir widerspreche oder ob ich vielleicht auch nicht eher was ergänze, weil ich glaube, es gibt dann eben doch einen großen Unterschied. Also ja, die Taktik von der CDU gegenüber der AfD ist in ganz weiten Teilen inzwischen, wir machen das Gleiche wie ihr, aber halt besser. Aber ich glaube, dass es bei der CDU Leute gibt, die ehrliche Demokraten sind. Was nicht heißt, dass jeder ihre Handlungen für die Demokratie irgendwie gut oder positiv ist. Ich glaube aber, dass bei der CDU schon noch ziemlich überwiegend Leute sind, die von diesem System Demokratie relativ überzeugt sind und bei denen man sich keine Sorgen machen muss, dass sie sich nicht mehr abwählen lassen, wenn sie mal an der Macht sind. Und das ist ein gigantischer Unterschied zur AfD. Der besteht, weil man bei der AfD aus guten Gründen sich Sorgen machen muss, dass die AfD das System so versuchen wird umzubauen, dass sie Macht gar nicht mehr verlieren können. Also dass es faktisch nicht mehr möglich ist. Dass die AfD also eine Partei ist, bei der man sich Sorgen machen muss, dass sie die Demokratie wirklich beendet. Nicht nur Grundrechte mit Füßen tritt, nicht nur Menschenrechte mit Füßen tritt generell, sondern eben vor allem auch dieses System umstellen möchte. Was natürlich auch miteinander zusammenhängt, ganz eng, ne? Keine Frage. Also dass gerade die Begrenzung von Rechten von Leuten, bei denen die AfD findet, also für unwahrscheinlich hält, dass sie von ihnen gewählt wird zum Beispiel, ist ja etwas, was nachher dafür sorgt, dass die Demokratie nicht mehr funktioniert. Also Stichwort Remigration. Wenn ich mal irgendwie 20% plus dann ja auch noch die Deutschen, die irgendwie gegen das, was die AfD sind, machen, wenn man sich die Hirngespinste von Martin Sellner anhört, wenn man die mal alle losgeworden ist und die in Deutschland nicht mehr wählen können, ja, klar, dann ist halt die Chance auch höher, dass die AfD weiter Wahlen gewinnt. So, und das ist
etwas, was man der CDU so in keiner Weise irgendwie unterstellen kann. Also so wie nehme ich das zumindest wahr, da ist die CDU von der AfD weit weg und deswegen tatsächlich eben, ja, auch wenn es größere inhaltliche Überschneidungen gibt, wegen diesem Glauben ans System, das Konservierende sozusagen im Vergleich zu dieser doch eher rechtsrevolutionär ausgerichteten AfD, da unterscheiden die sich sehr fundamental voneinander. So, und das ist dann, glaube ich, schon auch noch ein ziemlich wichtiger Punkt, den man bei aller Kritik an der CDU erwähnen muss. Bei der CDU mache ich mir, also selbst wenn Friedrich Merz Kanzler wird und davon wäre ich überhaupt kein Fan, selbst wenn er mit der CDU irgendwie 45% holt und alleine regiert, mache ich mir überhaupt keine Sorgen, dass wir in 4 Jahren trotzdem noch eine faire Wahl haben und Friedrich Merz auch wieder abgewählt werden kann. Wenn die AfD dieses Ergebnis hätte, wäre ich mir dessen überhaupt gar nicht sicher. Ich wäre mir sogar ziemlich sicher, dass bis dahin keine faire Wahl mehr stattfinden würde.
Ja, nee, da stimme ich dir auch vollkommen zu. Das ist aber wichtig, dass du den Punkt noch machst. Das habe ich in meiner Monologisierung vergessen, aber es ist sehr wichtig. Ich hoffe, es haben nicht alle schon abgeschaltet, als ich bevor du das einordnen konntest. Genau, das ist ein großer Unterschied. Ich merke nur, es geht darum, und das gab es schon immer so direkt nach 2016 schon, wenn wir über Asylpolitik sprechen, ja, dass es dieser Versuch gibt jetzt von Seiten der CDU gewisse Punkte, die die AfD für sich halt besetzt hat, wieder so zurückzuholen und deswegen aber dieser Konsens gegen die AfD zu sein aufgibt, ja, also oder nicht, also sie sind immer noch
ja, inhaltlich AfD, stellen, inhaltlich stellen durch Übernahme der Positionen so ein bisschen, wenn man das ganz genau, fies runter will. Und das ist halt nicht inhaltlich stellen.
Ja, und das fand ich so lustig, weil irgendwo stand, dass man vielleicht eine gute Idee ist, wenn eher konservative statt linken Politiker die mit der AfD diskutieren, weil sie sie besser stellen können. Ich würde aber sagen, bei dem ganzen Gespräch würde ich halt sagen, das ist halt ein Problem, wenn jemand, der inhaltlich vielleicht gar nichts, also, okay, Höcke ist halt rechtsextrem, okay, Vogt ist halt überhaupt nicht rechtsextrem, aber wenn man halt inhaltlich dann in vielen Punkten doch auch eine gewisse, für mich ist das halt rassistisch, die Asylpolitik der Zutu mittlerweile größtenteils und solche Sachen, ja, und dann gar nicht mehr, also, ja, ich fand auch, irgendwie war ich auch enttäuscht, als es um Buchenwald dann ging, was Vogt dazu gesagt hat. Er hat ja gesagt, er ist früher jeden Tag mit dem Schulbus vorbeigefahren. So. Und dachte ich, ja, ist das jetzt dein, also ist das jetzt deine Antwort auf 79 Jahre Befreiung? Also klar, du hast es jedes irgendwie gesehen, aber irgendwie, ja, fand ich ein bisschen inhaltlich schwach, ne? Also, keine Ahnung.
Ja, also ich sag mal so, es gibt einfach Positionen, bei denen ist es einfach so, dass CDU und AfD inzwischen so nah beieinander sind, dass es eigentlich nicht so richtig Sinn ergibt, sie gegeneinander groß diskutieren zu lassen, weil eben Migrationsstichwort es nur darum geht, wer kann toller abschieben. So, das war das Battle, was man da gesehen konnte zwischen diesen beiden Kandidaten. Und da wäre es natürlich ganz nett gewesen, in so einem TV-Duell noch jemanden zu haben, der dann sagt, nee. Das ist grundsätzlich der falsche Ansatz, um einfach mal zu erklären, es gibt auch noch eine Alternative zu diesem Denken, wir müssen einfach möglichst viele Leute abschieben. Nur, und dann kommen wir wieder zu der Metakritik quasi an dem ganzen Programm an sich, kann ich auch gut verstehen, dass man sich dafür nicht hergeben will, weil ich nach wie vor der Meinung bin, dieses Format bringt nichts und deswegen geht es jetzt vielleicht für mich auch in die abschließende Bewertung von dieser ganzen Geschichte. Ich glaube nicht, dass die Durchführung von diesem Format jetzt irgendwie bewiesen hat, dass es Sinn ergibt, mit Faschos zu diskutieren. Aus gutem Grund sind wir über Rechte reden und nicht mit Rechten reden und wir haben auch vollkommen recht mit diesem Punkt, weil die Leute, die Höcke-Fans sind, sind auch nach diesem Interview Höcke-Fans. Daran kann man auf diese Art und Weise nichts ändern. Daran kann man nur dann was ändern, wenn man belegt, dass der Denkansatz von einem Herrn Höcke grundsätzlich falsch ist. Und damit wird man bei weitem nicht alle von seinen Fans erreichen. Und damit muss man ein Stück weit einfach leben, fürchte ich.
Gut, da haben wir jetzt lang drüber gesprochen, länger als was wir vorhatten. Aber machen wir noch schnell AfDler der Woche. Johannes muss nämlich gleich los, aber dafür ist immer noch Zeit. Heute, interessante AfDler der Woche, wollen sprechen über Gunnar Beck. Gunnar Beck sitzt seit 2019 schon für die AfD im EU-Parlament und ist auch einer der zwei stellvertretenden Vorsitzenden der Fraktion Identität und Demokratie. Als einer der Nachfolger von Meuthen wurde er das. Er hat's gerade so auf die Liste geschafft. Er dachte so, ja, ich bin einer der Köpfe, ich trete vorne an, hat eine Wahl nach der anderen verloren bei der Listenausstellung, hat es noch auf Listenplatz 18 geschafft, hat beim jetzigen Umfang noch Chancen reinzukommen. Warum wir über ihn sprechen, mehrere Gründe. Diese Woche kam oder wurde berichtet, dass das EU-Parlament seine Immunität aufgehoben hat, nämlich der Grund ist ein Vorfall im Oktober 2022, denn in einem Kaufhaus in Neuss, Nordrhein-Westfalen, hat er Proben von Testprodukte entwendet und wurde vom Ladendetektiv aufgehalten. Und des Weiteren wurde die Polizei dazu gerufen und dann kam es wohl zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Deswegen wurde auch jetzt wegen vorsätzlicher Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte angezeigt. Und deswegen läuft ein Verfahren gegen ihn, wegen Diebstahls, geringwertiger Gegenstände. Ich glaube, Höhe waren es, was habe ich gelesen, 9.000 Euro. Genau.
Ja, immer diese kriminellen Ausländer, ne? Schlimm.
Ja, aber waren Deutsche in Deutschland, deswegen.
Ja, nein, sowas gibt's nicht. Das sind immer nur die Ausländer. Nee.
Deshalb ist noch eine Kriminalstatistik aufgetaucht. Genau, deswegen, das war interessant. Was aber auch interessant bei ihm ist, bei der letzten Wahl 2019 ist er noch mit, stand er auf dem Wahlzettel noch als Professor Dr. Gunnar Beck. Es gab aber ein bisschen Ärger um seinen Professorentitel. Nämlich, er hatte sozusagen eine, oder er hat in England gearbeitet als Wissenschaftler und hatte dann, glaube dort unterrichtet und sich als Professor bezeichnet, was er aber in Deutschland nicht tun durfte. Und deswegen wurde er auch verurteilt wegen Titelmissbrauch. Das waren die 9.000 Euro, genau. Das waren die 9.000 Euro wegen Titelmissbrauchs, weil er diesen Titel nicht in Deutschland führen durfte. Andreas Scheuer fühlt mit. Genau. Deswegen wird er diesmal nicht als Professor antreten. Und Gunnar Beck ist auch sonst andere Sachen, also vor allem im Bereich mit Russland gab es verschiedene Sachen, die ein bisschen auffällig waren, was jetzt für einen AfD-Politiker nicht überrascht. Er war 2021 nur als Wahlbeobachter dort und hat gemeint, die Wahl wäre alles in Ordnung gewesen. 2022 im März, also ein paar Wochen nach Angriff von Russland auf die Ukraine, hat er den Nobelpreis für Putin gefordert, aber nicht für Medizin, weil er die Covid-Pandemie in Russland so gut im Griff hatte. Und 2023 ist er nach Russland gereist und hat dort den Vorsitzenden des Ausschusses für internationale Angelegenheiten der russischen Staatsduma Leonid Slutsky getroffen. Das war ein paar Tage nach der Zerstörung des Kaschowka-Staudamms und hat dort gemeint, es sollte im gemeinsamen Interesse von Russland und Deutschland liegen, eine weitere Eskalation des Konfliktes zu verhindern. Genau, das ist Gunnar Beck, Listenplatz 18 für die AfD. Mal schauen, was das Ermittlungsverfahren gegen ihn bringt. Hat einfach Politischen gehauen.
Vielleicht nochmal ganz kurz, weil du dann die 9.000 Euro verschoben hattest, um das noch einmal klarzustellen. Also er hat nicht Sachen im Wert von 9.000 Euro geklaut, sondern es ist tatsächlich sogar so, dass die Anzeige wegen dem Diebstahl geringwertiger Sachen gestellt wurde. Das heißt, die Produktproben, die er mitgehen lassen hat oder mutmaßlich hat mitgehen lassen. Er selber sagt, dass das alles frei erfunden wäre. Also er behauptet, dass die Anschuldigungen der Staatsanwaltschaft unbegründet seien, das Verfahren schon eingestellt gewesen wäre, aber ein Zuständigkeitswechsel in der Sachbearbeitung aus politischen Gründen zur Wiederaufnahme geführt habe. Das ist sein Statement dazu, zur Vollständigkeit. Sei das noch gesagt.
Genau, aber ja, wegen Titelmissbrauchs ist er auf jeden Fall verurteilt worden. Also
genau, das ist auf jeden Fall richtig.
Das kann ihm keiner nehmen. Genau, ja, wie gesagt, es ist immer interessant, über die AfD-EU-Liste zu sprechen. Es ist wirklich spannend. Genau, aber das war's dann mit der Folge. Ich hoffe, ihr fandet es interessant und wir hören uns bald wieder. Ciao.
Tschüss.